Hi, mein Name ist Susanne Liedtke und wenn ich mein heutiges Gespräch mit Miriam in wenigen Worten zusammenfassen sollte, dann, dass wir uns richtig gut über Ernährung unterhalten haben und die beste Ernährung für dich ist die, die dir gut tut. Danke Miriam fürs Gespräch.
Oh, danke dir. Ich bin auch wirklich total inspiriert, muss ich echt sagen. Ich fange heute Abend direkt an wieder.
Gut.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glowcast. Heute geht es mal wieder um einer eurer Lieblingsthemen und zwar Ernährung. Ich habe nämlich die wundervolle Susanne Liedtke zu Besuch und bevor wir aber in die Folge einsteigen, habe ich wie immer meinen Göttergatten Christian hier sitzen, denn wir produzieren seit über 3 Jahren diesen Podcast jetzt mittlerweile zusammen und viele der Themen, die wir hier im Podcast besprechen, sind natürlich auch Themen, die wir bei uns sehr viel zu Hause besprechen und Thema Ernährung ist ja bei uns allgegenwärtig, ne?
Ja, aber exklusiv nur bei uns. Ich glaube andere.
Andere gar nicht.
Andere sprechen niemals über Essen.
Nein, man muss
also
schon
hallo
sagen.
Erstmal, freut mich, dass ihr alle wieder dabei seid. Ja, Ernährung ist ein großes Thema auf jeden Fall.
Und es ist ja wirklich so, ne, dass über die ganzen letzten Jahre, wann immer wir Leute zum Thema Ernährung da hatten, dass es immer einer der erfolgreichsten Folgen war, ne?
Das stimmt, aber um da auch nochmal auf meinen schlechten Witz von jetzt gerade eben zurückzukommen, Ernährung ist halt auch für jeden ein Thema. Das ist ja auch so schwierig einzufangen. Man bekommt von allen Seiten immer irgendwelche Ratschläge. Social Media macht es nicht besser. Dann gibt es noch die eine Freundin, die auch irgendwie Ernährungsberaterin ist und das sagt. Und dann aber im Podcast hat wieder jemand was anderes gesagt. Also es ist auch viel Unsicherheit in dem Thema. Mhm. Und ich glaube, dass dann ZuhörerInnen natürlich auch zum Podcast oder Informationsquelle ihres Vertrauens greifen, wie jetzt in dem Fall unsere Zuhörer, und sagen, ach spannend, da ist mal wieder jemand, der über dieses Thema spricht. Vielleicht gibt mir das ein bisschen mehr Aufklärung im Kontrast zu TikTok, sage ich jetzt mal.
Und ich muss halt sagen, dass ich ja auch das Thema nur überhaupt, also dass es überhaupt nur überhaupt ein Thema für mich ist, weil ich habe eigentlich ja schon sehr krass bei mir implementiert, so ich kann, egal was ich esse, ich bleibe immer ungefähr das gleiche Gewicht, so ich kann irgendwie schlemmern und so weiter.
Must be nice.
Must be nice, genau, darüber reden wir gleich.
Das habe ich gar nicht, so das ist halt der große Unterschied.
Ja, aber du hast auch den Glaubenssatz, ich muss Essen nur angucken und ich nehme zu, also das ist natürlich auch ein sehr gravierend anderer Glaubenssatz, aber warum ich ja das Thema auch immer wieder so spannend finde, ist ja, weil es bei mir ja immer um das Thema auch Glow geht und ne, wie kann ich strahlen. Und ich finde halt, was das einzige Thema bei mir immer ist, wenn ich zum Beispiel auf eine schöne Veranstaltung gehe und dann einfach so esse, was ich will und dann auch sage, oh geil, schmeckt so lecker und man haut sich alles rein und dann kommt noch ein toller Nachtisch und so weiter. Ich dann meistens nicht mehr tanzen will, weil ich dann irgendwie so Bauchschmerzen habe oder dann auch so einen Blähbauch habe. Und das ist ja so das Einzige, warum ich auch mich dauerhaft weiter mit Ernährung beschäftige.
Es ist aber auch beschissener geworden mit dem Alter, ne?
Ja, das
dass,
total.
Dass man dann da sitzt und isst und ich kann mich jetzt nicht erinnern mit irgendwie um die 30.
Oder
die
Mitte
Erfahrung,
20,
die
hatte
Erfahrung
ich das auch noch nicht.
Haben, so, oh, ich hatte gerade eine Pizza und ein Eis, ich glaube, wir können nicht mehr weggehen.
Früher hat man sich dann noch eine Flasche Wodka reingedonnert, hat noch geraucht.
Nee, jetzt
hat
mal
noch
unabhängig vom Alkohol, allein so diese Erfahrung, dass Essen einen so fertig macht.
Ja, total. Ich weiß noch, früher habe ich immer mit meiner Schwester Pizza-Spaghetti gegessen. Also das müsst ihr mir aber rein, das müsst ihr
Pizza
euch mal vorstellen.
Mit Spaghetti Bolognese obendrauf.
Ja,
war,
das
war aber
ich.
Leider geil, muss ich muss
war
ich
leider
sagen.
Sehr geil. Da hatten wir noch unsere WG-Zeiten, da waren wir noch kleine Babys. Da war ich, weiß nicht, 25 oder so, ne?
Ja.
Ich war 25, du warst dann 27. Und wir hatten diese WG mit meiner Schwester Juli zusammen oder beziehungsweise ist Juli ja dann irgendwann ausgezogen. Dann
es
haben
war
wir
eure
die
WG. Es war
es war
eure
unsere
WG.
WG.
Und dann hast du gefragt, ob ich nicht auch einziehen will. Ich habe deine Schwester gefragt, ob es okay ist. Sie hat gesagt, ja, ist trotzdem 4 Monate später ausgezogen.
Aber wir haben die legendärensten Partys, Silvesterpartys, aber auch zwischendurch immer wieder geile Partys da gemacht. Wir hatten so eine richtig, richtig, richtig gute Zeit. Und ich weiß halt auch schon immer so, ich bin halt ein mega großer so Genuss, ich schlemmer gerne, wir gehen ja beide so gerne essen. Aber es gibt ja auch einen riesen Unterschied zwischen gutem Essen und schlechtem Essen. Und heute ist es für mich so, heute bedeutet halt gutes Essen für mich wirklich richtig wertiges, gutes Essen. Und früher war gutes Essen für mich teilweise sogar auch echt richtig so Fast Food oder eine, ja, eben so eine Pizza, Spaghetti oder sonst irgendwas. Das hat sich bei mir jetzt schon doch sehr stark verändert.
Ja, ich glaube, weil wir auch diese Körpersignale kriegen, ne? Dass man halt dann direkt, ja, dass man direkt so heute Morgen zum Beispiel, ne, bin ich aufgewacht und habe gesagt, ich fühle mich wie verkatert und habe kurz überlegt, was habe ich gestern anders gemacht als sonst. Ich war gestern Abend im Kino und dachte mir, naja, ne, when in Rome, so, also wenn du jetzt schon mal im Kino bist, dann kannst du dir, was hatte ich, Nachos und noch Eiskonfekt. Das war jetzt irgendwie da, ne, irgendwie, und da ich jetzt in den letzten Wochen gar nicht mal so sehr bewusst, aber offensichtlich so mehr Zucker einfach weggelassen habe, also wie gesagt, ohne jetzt, dass ich das geplant hätte, ist mir dann gestern aufgefallen, ach krass, du hast jetzt auch seit 3 Wochen irgendwie sowas in der Art gar nicht mehr gegessen. Und dann sagt der Körper einem ja immer sofort, oder drückt einen ja mit der Nase so richtig rein. Siehst du? So, das ist nicht gut für dich. Und dadurch, dass wir so darauf reagieren, bevorzugen wir, glaube ich, auch unterbewusst die Dinge, die halt leichter verdaulich sind, besser verträglich für uns, nicht so schlechte Haut machen oder.
Aber du isst ja zum Beispiel auch so super gerne abends dann nochmal einen Salat, oder wenn wir jetzt, ne, waren wir ja auch in Disneyland, und dann hast du dir da einfach Salat bestellt, und das ist bei mir immer so krass, weil ich dann halt immer weiß, dass auch der Salat mir einfach in dem Moment überhaupt nicht gut tut, dass ich dann halt zum Beispiel auch vom Salat Vollblähung bekomme.
Da denke ich witzigerweise immer wieder dran, so, ja, krass, dass Miri nicht so Salat den wegstecken kann. Ich bin ganz dankbar, dass das so eine Sache voll ist, die ich gut...
Weil Salat ist so lecker. Ich liebe Salate eigentlich zu machen. Ja. Und das Einzige, was mich immer daran hindert, ist, dass ich weiß, so, ich habe hinterher dann eh voll den krassen Blähbauch. Also sonst würde ich wahrscheinlich so viel Salat essen, weil ich es einfach so geil finde, auch so mit verschiedenen Sachen. Oder, weißt du, diesen Salat, den haben wir uns auch schon Ewigkeit nicht mehr gemacht, mit Mango angebraten und Hähnchen und dann auch, das müssen wir übrigens mal wieder machen. Und Cashews angebraten, das ist so lecker. Aber auch so, ich liebe auch so zum Beispiel so Thunfisch mit Salat oder sowas. Aber es ist halt immer wieder, deswegen bin ich auch total gespannt, was Susanne sagt, weil sie ja auch sagt, dass es halt ganz viel damit, also einen Einfluss hat auf diese ganzen Perimenopausen- und Wechseljahr-Thematiken. Das hast du jetzt weniger. Aber da bin ich auf jeden Fall gespannt, was ich sage. Aber was ist denn so dein größtes Pain-Thema mit Essen?
Mein größtes Pain-Thema Impulse, ehrlich gesagt. Das ist so, ist das auch viel einfach Zeit überbrücken aus Langeweile. Und dann jetzt jeder Psychotherapeut würde sagen, ja, ne, da fehlt das Dopamin, und du holst dir das Dopamin dann irgendwie so durch das Essen, weil das ist ja dann diese Langeweile und dass das Gehirn irgendwie unterfordert ist und jetzt brauche ich halt so einen Schub. Es ist glücklicherweise in den letzten Monaten weniger geworden, das merke ich. Ich kann nicht wirklich genau sagen, warum. Vielleicht ist das auch die Altersweisheit, die Unbewusste, ich habe keine Ahnung, oder dass andere Dinge im Leben sich bewegen, dass dann wiederum das Hirn das gar nicht so braucht. Aber was ich immer wieder feststelle, ist, dass, also gerade im Kontrast zwischen uns beiden, du bist halt auch so ein schlanker Typ immer gewesen, und du sagst ja immer, das ist so eine Glaubenssatzgeschichte, aber es ist schon sehr, sehr auffällig für mich, wenn wir uns unterhalten, wie selten Essen in deinen alltäglichen Gedanken vorkommt. Und bei mir ist das halt ein allgegenwärtiger Gedanke. Also, dass ich mir entweder Gedanken um Essen mache, dass ich davon nicht zunehme, oder Gedanken um Essen mache, so, das, was ich jetzt esse, ist kacke, plan mal, was du schon als nächstes isst, das muss dann noch was Gesundes sein. Also es ist halt immer so eine, es ist immer so eine ständige, anhaltende Unterhaltung. Also ich glaube, dass halt in der Priorität, in der Präsenz in deinem Kopf Essen nicht so weit vorne ist, wie jetzt zum Beispiel bei mir.
Voll. Ja? Also, nee, also nicht so wie, vielleicht nicht so weit, ich weiß es nicht, aber
lässt sich ja schwer
Essen,
untersuchen, ja.
Ich denke so viel an Essen, wenn ich in Meetings sitze und mein Magen anfängt zu knurren, bin ich die ganze Zeit nur, okay, wann ist dieses Meeting zu Ende, ich muss
jetzt
was essen.
Aber du bist keine Stressesserin, du bist ja eher die Person, die vergisst.
Ja, ich vergesse, also genau, ich habe dann eher weniger Zeit zum Essen, das ist so das eine, aber was dann bei mir noch so krass ist, ist, dass ich dann halt, wenn ich dann so viel Stress habe, dann mir auch so richtig schnell einfach nur Sachen reindonner. Oder dann sage, okay, was ist das Nächste? Jetzt zum Beispiel eben, ne? Einfach mal zu Lidl gelaufen. Okay, was ist das Nächste? Ja, irgendeine Pasta mit irgendwie Lachs und irgendwie. Da würde ich jetzt zum Beispiel dann in dem Moment und vor allem mit anschließendem Podcastaufnahme eher weniger sagen, oh ja, ich nehme jetzt die Linsen oder die Kichererbsen und mache mir da so ein bisschen was an Pute rein oder sowas. So, da wüsste ich wieder, da vertrage ich tatsächlich besser das Ungesündere als das Gesündere. Ja. Und ich denke aber voll viel drüber nach. Also das ist halt das, was mich auch total nervt. Weil ich würde am liebsten so sagen, so, oh, ich will einfach nicht mehr an Essen denken. Also ich will nicht an das Essen denken, ja, aber so mir Gedanken machen darum. Was darf ich jetzt essen? Was könnte es jetzt sein? Kann ich mir das jetzt gönnen oder nicht? Ja, das oder sind sonst
diese,
oder das ist so,
diese späten Allergiker-Gedanken, die du so im Leben bekommen hast. Mich begleiten ja so Allergien mit so Früchten und Nüssen ja schon seit ich klein bin. Das heißt, bestimmte Sachen sind immer so Ausschluss. Und das hattest du vorher nicht, deswegen ist das alles so neu für dich.
Das hatte ich nie. Also deswegen, das ist halt eben auch so das Schöne damals gewesen. Ich konnte halt wirklich essen, was ich wollte. Mir ging es immer super. Ich habe das Essen geliebt, alles immer hoch und runter. Und dann komischerweise mit der Geburt von Noah fing das ja an mit den ganzen Unverträglichkeiten. Da weiß ich noch ganz genau, da haben wir noch in Moabit gewohnt, da bin ich doch zu dieser einen Ärztin gegangen, dann hat die mir doch so einen Schinken, so einen Ordner gegeben mit so, was ich jetzt alles nicht mehr essen darf. Und ich bin heulend nach Hause gekommen und habe gesagt, Christian, mein Leben ist vor Ende, ich darf nie wieder was essen. Und dann habe ich ja echt super lange diätet, dann habe ich ja richtig krasses umgestellt. Und dann habe ich gemerkt, okay, wenn ich jetzt eine Zeit lang wirklich achte, was ich esse, dann geht es immer mal wieder. Aber ich finde es so schade, weil ich würde so, ich wirklich liebe mittlerweile so gesundes Essen. Auch das, was wir jetzt gestern beim Teamday hier hatten, das fand ich so lecker. Einfach nur dieses Gemüse, gebratenes Gemüse mit diesem Hummus, Kichererbsen. Dann hatten wir so ein bisschen Reis dazu, ein bisschen Hähnchen. Das war also göttlich. Es war so lecker. Alter, was ich danach für einen aufgeblähten Bauch hatte, ne? Das war unglaublich. Hm. Und das nervt mich halt immer.
Also wir können, glaube ich, zu dem Thema zwei Dinge festhalten. Erstens, alle Körper sind unterschiedlich. Ja. Das ist das Allererste. Denn dein Metabolismus ist hervorragend und meiner eher schleppend. Und das andere ist, es ist ein schlichtweg hochkomplexes Thema, von dem viele in der Medienbubble da draußen halt von sich behaupten, und das meine ich gar nicht mal mit negativen Vorsatz von sich behaupten, sondern wirklich mit dem Glauben daran, sie haben es verstanden und wollen das jetzt anderen Leuten erklären, dass man halt einfach nur verwirrt sein kann. Und darum finde ich es auch cool, dass wir das heute mal wieder als Thema haben, denn aus jeder Folge nehme ich irgendwie was mit. Und auch wenn ich nicht immer 100% alles verdaue, was in den Folgen verarbeitet wird, es gibt immer wertvolle kleine Inhalte und Impulse. Und ich glaube, das ist bei unseren ZuhörerInnen genauso.
Bevor wir weitermachen, möchte ich euch auf ein ganz tolles Tool bei Jack's Beautyline hinweisen, womit ihr wirklich bis zu 20% auf eure Beauty-Routine sparen könnt. Wir haben ja viele tolle Produkte mittlerweile im Sortiment über Skincare auf Pflanzenstammzellenbasis, die Make-ups, die tollen Lidschatten, die ganzen Pinsel. Und ihr könnt jetzt in unserem Set Creator euer perfektes Set zusammenschnüren und bis zu 20% sparen. Also je nachdem, wie viele Produkte ihr in eurem Warenkorb habt, umso mehr Rabatt bekommt ihr, und das dauerhaft. Probiert es einfach mal aus. Wir haben auch die kostenfreie Farbanalyse, die Make-up-Artists, die euch beraten können. Also ihr solltet bei uns fündig werden und dadurch wesentlich weniger Fehlkäufe generell machen. Und jetzt geht's weiter mit dieser Folge. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es euch da draußen auch so, aber ich muss mir auch immer wieder so Sachen anhören, um immer wieder so neu inspiriert zu sein. Also um wieder Lust darauf zu haben, um wieder zu sagen, okay, und heute Abend mache ich mal wieder Meal Prep und so weiter. Also das ist immer so, sobald ich aus diesen Podcastaufnahmen oder ja auch zum Beispiel höre ich mir ja auch viele andere Podcasts dazu an oder auch so kurze Impulse auf Instagram oder sowas, dann denke ich immer so, geil, das braucht ich jetzt einmal.
Disziplin ist vergänglich, das sagt Tony Robbins ja auch. Was sagt er denn immer so? So 2-3 Monate max irgendwie. Also Disziplin ist vergänglich. Da muss es grundsätzlich einen Mindshift geben. Weil Disziplin ist ja dann, wird häufig der dann auch verglichen oder in seinen Augen mit halt dem Zwang, sich jetzt anders zu verhalten. Mhm. Aber wir verfallen ja dann immer wieder in die alten Verhaltensweisen, und die zu drehen, nicht, dass ich das irgendwie zu 100% geschafft hätte, ne? Aber die zu drehen, bedarf halt auch tatsächlich grundsätzlich seine Perspektiven zu verändern auf sich, auf die Welt, auf Umstände, auf Dinge.
Also ich bin so gespannt, auch wenn wir dann auf Zypern sind, da haben wir, Christian und ich, beide richtig krass vor. Also wir haben ja das Fitnessstudio da direkt bei uns. Dann wollen wir auf jeden Fall uns so viel besser ernähren. Also ich habe so richtig Bock, da so ein bisschen so ein Shift zu machen, und dann halten wir euch auf dem Laufenden, ob es mehr als 3 Monate Monate ja. anhält.
Wir machen so ein Fitfluencer-Pärchen-Instagram-Account.
Fitfluencer, wir beide, ich lache mich tot. Ja. Das ist das Letzte, was ich machen würde, das wirklich, das Scherz. Allerletzte.
Aber ich fand die Vorstellung witzig.
Ich finde die Vorstellung auch sehr witzig. Also, wir hoffen, wir können euch heute ein paar neue Impulse und Inspirationen mitgeben. Wir wünschen euch mit dieser Folge ganz viel Freude. Liebe Susanne, wie schön, dass du heute hier bist.
Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Den weiten Weg aus Hamburg bist du extra für mich, für den Glowcast gekommen. Vielen, vielen Dank. Und wir haben gerade im Vorgespräch schon gesagt, das Thema ist ja bei mir gerade auch so ein präsentes Thema. Ich freue mich wahnsinnig doll, dass wir heute darüber sprechen. Du hast das Buch geschrieben gemeinsam mit Christina Enzmann. Sie ist Gynäkologin, du bist Ernährungsexpertin. Mhm. Und ihr habt zusammen, wie würde somebody... Told Me?
Ja, genau, das Buch. Also die Plattform, die wir haben zusammen, ist Nobody Told Me und dann haben wir ein Newsletter, da ist Somebody Told Me und dann kam die Idee,
das Buch so das zu Buch schreiben. So zu nennen, also genau. Für die, die jetzt nur zuhören und nicht zuschauen, es ist das No, ist durchgeschrieben und dann Somebody Told Me. Und erzähl uns einmal ganz kurz, was so deine Expertise ist. Was ist das? Was ist dein Purpose? Was ist das so, was du auch heute, so wie an jedem anderen Tag wahrscheinlich auch, den Menschen da draußen mitgeben möchtest?
Was ist meine Expertise? Ich habe mal Ökotrophologie studiert an der Uni Bonn, damals noch im Diplom. Und das ist eine Mischung aus Ernährungswissenschaften und BWL gewesen. Und habe aber diesen ernährungswissenschaftlichen Teil mein Leben lang zwar privat für mich genutzt, also bis ich dann gegründet habe, aber nicht beruflich und fand das eigentlich immer schade. Und ich bin so mit Mitte 40 so zurück zu meinen Wurzeln und habe das wieder ausgekramt und habe gesagt, ey, eigentlich möchte ich, dass sich Menschen gesund ernähren, weil du kannst ganz viel mit Ernährung machen. Und vielen Menschen ist das nicht bewusst. Das heißt dann, ja, in den Lebensmitteln sind gar nicht mehr die Nährstoffe drin und deshalb müssen wir ergänzen. Und man kann auch Nahrungsergänzungsmittel natürlich nutzen, alles gut. Aber wir versuchen gar nicht, über die Ernährung uns gut zu ernähren. Also wir schöpfen gar nicht das aus, was da drin steckt. Und das ist so meine Mission, dass ich das Menschen, insbesondere Frauen, aufzeigen will, wie sie mit Ernährung auch gegen so typische Frauenleiden, sage ich mal in Anführungsstrichen, angehen können. Also dass Ernährung zwar nicht so schnell wirkt wie ein Medikament, wie eine Tablette, aber wenn du es nur mal 3-4 Wochen mal durchziehst, das klingt jetzt so ein bisschen streng, aber so ein paar Prinzipien beibehältst, dann wirst du eine Wirkung spüren. Und das ist mir wichtig, das aufzuzeigen, weil die Medizin kennt sich zu wenig mit Ernährung aus. Das sagen auch Medizinerinnen und Mediziner. Und es gibt so wenig eine Lobby für gute Ernährung. Und dafür bin ich jetzt Aktivistin geworden.
Du musst mich jetzt unbedingt einmal ganz kurz aufklären und alle, die jetzt gerade zuhören. Was ist denn gute Ernährung? Also weil, ich frage auch ganz bewusst, weil lustigerweise ich heute Morgen noch, bevor ich aus dem Haus geflitzt bin, mir ein glutenfreies Brot gemacht habe und habe da irgendwie so Pute und Käse und dann dachte ich auch schon wieder so, ach, was würde denn jetzt sagen? Ich habe ja hier diverse Expertinnen bei mir schon gehabt. Und ich glaube nämlich auch, dass das sowas ist, wo ich echt sage, boah, manchmal weiß ich gar nicht, was wirklich gut ist oder schlecht ist oder ne, wie, was ist denn jetzt gerade auch zum Beispiel in der Perimenopause so das Richtige?
Also deine erste Frage, was ist gute Ernährung? Gute Ernährung ist die, die dir persönlich gut tut. So, jetzt ist ja gut tun sowas Relatives, wir spüren uns auch nicht mehr so, ne? Aber das heißt, es ist schon eine individuelle Sache und gleichzeitig gibt es so ein paar, sagen wir mal, Naturgesetze, also wenn ich Zucker esse, steigt mein Insulinspiegel, das ist für alle mehr oder weniger gleich, nur dass die Schwankungen natürlich variieren können. Also es gibt ein paar Dinge, die gelten für alle und dann wiederum ist das eine individuelle Sache. Verträgst du rohes Gemüse oder nicht? Wenn wir es nicht mehr vertragen, dann hat unser Verdauungssystem das so ein bisschen verlernt. Das ist eigentlich nicht naturgegeben, eigentlich sollten wir das können und dann muss man eben gucken, man will den Körper nicht stressen, man will auch nicht, dass du mit so einem Blähbauch rumrennst. Was brauchst du jetzt, damit du eben dich gut ernähren kannst und ohne Beschwerden? Und dann kann man aber, wenn du bestimmte Sachen nicht verträgst, wie Hülsenfrüchte, weil gute Ernährung, dazu gehören eigentlich Hülsenfrüchte.
Ja.
Dann sagen mir Frauen, ja, esse ich nicht mehr. Nicht Zwiebeln? Auf keinen Fall. Mhm. Freundin, einmal im Jahr fahren wir aufs Land. Und dann hatte ich irgendwann mal, weil eine sagt, ja, wir können ja einen Abend essen gehen, einen Abend kochen. Und dann kam der Forscher, hier, wir können noch Nudeln und Pesto. Und ich so, also ich hatte da eine Idee. Und dann habe ich gesagt, wir können auch alle zusammen kochen. Hatte so ein paar Rezepte zusammengestellt. Das fanden alle super. Und das haben wir dann weiter so gemacht. Und dann war einmal, dass ich ein Tofu-Lab und das wird mit rohen Zwiebeln gemacht und mit grünen, also mit Frühlingszwiebeln auch. Und ich merkte, wie die so, die an dem Rezept arbeiteten, die Frühlingszwiebeln so an den Rand packten, sagen, tun wir nicht so viele rein. Und dann dachte ich, warum ist das eigentlich? Und irgendwie, weil ich die gut vertrage. So, und da habe ich erst richtig mitgekriegt, ey, das vertragen viele Frauen gar nicht mehr. Und das wäre natürlich Quatsch, dann zu sagen, ist Hülsenfrüchte, ist Frühlingszwiebeln. Aber dann kann man eben gucken, du musst dann ja eigentlich auf eigentlich gesunde Lebensmittel verzichten. Wie kommst du da wieder hin?
Das würde mich interessieren.
Nährstofflichen, ja. Also jetzt konkret in dem Fall.
Also ich muss wirklich sagen, es ist bei mir wirklich gerade so, dass ich ich ernähre mich wahnsinnig gerne gesund. Und zum Beispiel bestellen wir hier so total gerne so Stadtsalat, ne? Das sind halt so geile, leckere Bowls. Habt ihr in Hamburg
ja,
auch, ne?
Auch.
Und ich liebe diese Harvest Bowl. Und da sind aber auch Kichererbsen mit drin, rote Beete ist da mit drin, da ist Apfel drin und so weiter. Und alles super gesund, aber ich habe danach einen Blähbauch des Todes und vertrage es eigentlich gar nicht. Selbst wenn ich den, da ist auch so ein Feta-Käse mit drin, selbst wenn ich den rauslasse, auch Süßkartoffel vertrage ich nicht. Mhm. Also, und das sind so alles so Sachen, wo ich sage so, hey, aber das ist doch voll gesund, ich will es so gerne essen, aber ich habe danach richtig Bauchschmerzen.
Also so, was du kurzfristig machen kannst, du gehst in eine Apotheke und lässt dir Enzympräparate empfehlen. Also schilderst das eben und sagst, ich brauche ein Enzympräparat, was verschiedene FODMAPs hilft zu verdauen. FODMAPs haben wir wahrscheinlich schon mal gelesen, ne? Das ist ein Akronym für fermentierbare Oligosaccharide. Das sind Mehrfachzucker, Disaccharide, Zweifachzucker, sowas wie die Laktose in der Milch ist ein Zweifachzucker, Monosaccharide, Glucose, Fructosen, Einfachzucker und dann das A steht für End, Englisch und Polyole, das sind Zuckeralkohole, hat nichts mit Alkohol zu tun, also Sorbit, Mannit. Also wenn man zum Beispiel, wenn mir eine Frau sagt, ich habe ständig Blähung und ich habe so, frag die dann so ein paar Sachen und die isst den ganzen Tag zuckerfreie Kaugummis.
Ja.
Dann verträgt es wahrscheinlich, genau, Polyole nicht so. Und es gibt aber, also normalerweise würdest du mit einer Ernährungsberaterin zusammenarbeiten, es gibt Zertifizierte, das sind dann Diätassistenten, Ernährungswissenschaftlerinnen, ErnährungsmedizinerInnen auch. Und die würden dann mit dir eine Eliminationsdiät machen. Das klingt furchtbar, zumal ich das Wort Diät auch ganz selten nur benutze, aber im medizinischen Sinne lässt du bestimmte Lebensmittelgruppen weg. Erstmal recht streng, das machst du nicht für immer, weil man würde dann ja denken, dann lasse ich das alles weg. Und dann nimmst du dir aber auch die Chance von all dem Guten, was diese Lebensmittel ja auch mitbringen auf Dauer und schränkst dich auch immer weiter ein. Und ich zum Beispiel, ich esse alles. Ich esse auch das, was eigentlich ungesund auch mal ist. Also ich gönne mir, ich habe nicht mehr dieses Strikte oder so, so lebe ich und will auch nicht, dass die Frauen so Schuldgefühle beim Essen haben. Ne? Dann würdest du gucken, langsam diese Lebensmittelgruppen nach und nach wieder einführen. Und dann kann es sein, einige reagieren auf Fructane, die sind im Getreide. Dann kann man mit Enzymen speziell, die helfen, diese Oligosaccharide aufzuschließen, dann kann man es wieder vertragen. Das streust du dir übers Essen und dann verträgst du es wieder.
Aber dann muss ich es einfach immer nehmen? Oder gewöhnt sich
ja,
der Körper?
Ja, das ist halt die Frage, warum hast du nicht die Enzyme? Das kann, würde man weiter gucken, was ist mit deiner Darmschleimhaut? Dann speichert die wahrscheinlich diese Enzyme, vielleicht produzierst du zu wenig davon oder die Darmschleimhaut ist nicht mehr so gesund, um die zu speichern und dann abzugeben, wenn du sie brauchst. Und dann kommt es schon im Dünndarm zur Fermentation. Dann sind deine meisten Bakterien sind in deinem Dickdarm, aber wir haben auch im Dünndarm Bakterien und die stützen sich dann auf diese Zucker, das ist für die ein Festessen. Und dann entstehen Gase, das kann man auch messen anhand deiner Atemluft, also atmest du diese Gase ab und dann kann man eben gucken, wie man das behandelt. Und da gibt es auch gerade hier in Berlin zwei Mediziner, die darauf spezialisiert sind. Es gibt auch sowas wie Dünndarmfehlbesiedlung, wo man eben extrem dann auch erstmal mit einem Antibiotikum arbeitet, um diese Bakterien aus dem Dünndarm wieder wegzukriegen. Also das müssen Fachleute, muss begleitet sein durch Fachleute. Aber wenn man jetzt sagt, man kommt mit Enzymen klar und man möchte aber, man hat vielleicht auch rausgefunden, es sind eigentlich die Hülsenfrüchte. Dann ist das ein bisschen schwierig beim Außerhausverzehr, weil da wird das noch nicht gemacht. Aber es kommen ja immer mehr fermentierte Lebensmittel. Es kommen selbst Nudeln auf Basis von fermentiertem Getreide, weil im Fermentationsprozess bestimmte Stoffe abgebaut werden und andere wiederum mehr werden. Und eine Empfehlung ist bei Hülsenfrüchten, dass du sie selber zu Hause zubereitest. Das klingt recht aufwendig, ist aber eigentlich total einfach. Also ich nehme ja so ein Paket Bohnen, ich haue das abends in eine Schüssel mit Wasser und morgens sind die, das ist eigentlich auch ein toller Prozess, sind die so richtig aufgequollen und dann gießt du das Wasser ab und dann garst du sie aber noch nicht, sondern du lässt sie stehen, möglichst in einer dunkleren Ecke, möglichst jetzt nicht bei 30 Grad, das so. Und dann, das machst du ein paar Tage und dann wirst du sehen, ich denke, man kriegt Nachwuchs. Also die kriegen kleine Keime. Ja, es macht mich immer sehr glücklich, wenn ich dann, wenn die anfangen, da ist ja noch alles Leben drin in dem Bohnen. Ne? Und dann entwickeln die kleine Keime und gleichzeitig spülst du sie morgens und abends. Das machst du 2-3 Tage und die stehen da einfach rum. Also letztendlich steht da was rum, aber du hast jetzt nicht viel damit zu tun. Auf einem Sieb, so. Und dann garst du sie, weil dann sind Stoffe aus den Randschichten, mit denen sich die Pflanze eigentlich schützt vor Fressfeinden, die sind dann mehr ausgespült und abgebaut. Zum Beispiel die Phytinsäure. Mhm. Die Phytinsäure ist etwas, worauf viele Menschen empfindlich reagieren. Und das ist auch so ein Schutzmechanismus eben in Hülsenfrüchten, in den Randschichten. Und die Insekten oder Fressfeinde, die eben versuchen, diese Hülsenfrüchte zu fressen, die gehen da nicht mehr ran, weil die haben gelernt, das ist schlecht für mich, oder sterben. Ja. Für uns Menschen macht das für manche, dafür Empfindliche macht das eben Beschwerden. Und beim Keimprozess werden diese weniger. Phytinsäure ist auch was ganz Gesundes, muss man dazu sagen, aber die können eben zu Problemen, kann zu Problemen führen. So, und dann kannst du mal ausprobieren, ob du diese Hülsenfrüchte, wenn sie so gekeimt werden und dann auch zubereitet mit diesen kleinen Keimlingen, ob du sie besser verträgst. Das kann schon sein, dass du weniger Blähungen hast. Das ist natürlich schwierig im Außerhausverzehr. Mhm. In Hamburg haben wir auch Beets and Roots und so, die müssen dann ja gekeimte Hülsenfrüchte anbieten. Aber ich habe eine Freundin, die nimmt die Hülsenfrüchte, also zum Beispiel Kichererbsen aus der Dose und die macht dann diese Häutchen ab. Dann verträgt sie die besser.
Oh wow, okay.
Das wäre auch eine Maßnahme, wenn man sagt, man will jetzt nicht selber die garen, dass man diese Häutchen abnimmt, weil da stecken eben so ein paar Stoffe drin, die man nicht so gut verträgt.
Interessant. Und erzähl mal immer so ganz kurz, weil ich finde es ganz spannend immer, wenn du sagst ja auch gerade eben, du möchtest dich gar nicht so kasseien und wie, dass man irgendwie nur das eine essen darf oder dass du nie irgendwie was ungesund. Was ist denn so für dich das Normal?
Ja, ich habe so einen Spruch, den ich, weil Frauen machen bei uns ja so eine Ernährungsumstellung begleitet, 3 Wochen. Und also ein Spruch ist, nicht komisch werden jetzt, ja, dass sie nicht auf einmal mit ihren Glasbehältern dann zur nächsten Party gehen, sondern dann sage ich, esst halt alles mit, ihr werdet schon sehen, ihr werdet selektiver, ihr werdet deutlich mehr Gemüse essen. Also wenn man eingeladen ist, dann isst man, man wird weniger Alkohol trinken und man wird weniger Kartoffeln, Reis, Nudeln essen und eher mehr Gemüse. Wenn man im Restaurant ist, dann versuche ich immer zu sagen, ich gucke mir auf der Karte an, wo ist das Gemüse und sage, ich hätte gerne nur meinetwegen die Hälfte der Nudeln, aber ich hätte gerne den Brokkoli von dem Rezept. Und das machen die meisten so. Und aber ein Spruch ist noch, das alte Normal wird zur neuen Ausnahme. Wobei Ausnahme, es klingt auch, ist sowas Restriktives. Ne? Aber ich fühle mich einfach wohler, wenn ich mich so ernähre, wie wir es in unserem Buch Somebody Told Me beschreiben. Eben, das ist eine überwiegend pflanzliche Ernährung, aber nicht ausschließlich pflanzlich. Man kann das aber auch als Veganerin machen natürlich oder Vegetarierin. Das ist eine Ernährung, die ist sehr ballaststoffreich. Die Frauen sorgen sich alle darum, dass sie nicht genügend Proteine kriegen. Alle. Und die meisten Frauen in Deutschland, wenn man sich die Daten anguckt, bekommen genügend Proteine. Jetzt kann man darüber streiten, ist das, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung mit 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sagt, ist das denn genug? Ab 65 sagen sie 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also wenn du 70 Kilo wiegst, dann 70 Gramm am Tag. Nur wenn du sehr viel Sport machst, brauchst du wirklich mehr eigentlich. Also man kann streiten. Aber selbst wenn man sagt, das sind 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, die meisten bekommen genug. Wer zu wenig bekommt, sind junge Frauen, 18 bis 25 und Hochbetagte ab 80, die nicht mehr so viel kochen, vielleicht nicht mehr so gut beißen können. Aber die meisten haben keinen Proteinmangel. Aber 75% der Frauen in Deutschland haben einen Ballaststoffmangel. Das ist ganz traurig. Wir essen im Schnitt in Deutschland 18 Gramm Ballaststoffe, die Frauen, die Männer 19 Gramm. Und wir sollten mindestens 30 Gramm essen. Und das heißt, wenn wir jetzt einen Hund oder Katze zu Hause, ihr habt nicht einen Hund, ne?
Wir haben einen Hund, genau.
Das, ihr würdet dem nur 60% des Futters jeden Tag geben. Den, ist es ein Rüde oder ein?
Ja, ein Rüde.
Den er braucht. Ja? Und der würde nicht sterben, aber das Fell wäre nicht glänzend, der wäre anfälliger für Krankheiten, dem würde es einfach nicht gut gehen. Und das machen wir jeden Tag mit unseren 38 Billionen Mitbewohnern im Darm, die wir haben. Billionen, Milliarden, jetzt komme ich gerade mit den Zahlen durcheinander, aber also es sind viele, ja. Und die können natürlich nicht den Job machen, den sie eigentlich für uns machen sollen. Das ist ein Riesenproblem. Und ich finde, und das ist so eine Mission von mir, wo ich denke, ey, wie kriegt man dieses Narrativ gedreht? Also ja, Proteine sind wichtig, Knochen, ne, gerade Osteoporose ist für uns Frauen so ein Thema. Aber die Ballaststoffe, da ist der wirkliche Mangel und da ist die Not und das ist irgendwie. Das haben wir nicht so auf dem Zettel und stattdessen lassen wir eben ballaststoffreiche Lebensmittel wie Hülsenfrüchte weg. Es gibt noch einen Trick, jetzt komme ich, springe gerade nochmal. Man kann auch bei Hülsenfrüchten, da gibt es auch eine gute Studienlage, langsam die Menge wieder erhöhen. Also fängst mit einer Kichererbse an und dann peu à peu machst du ein bisschen mehr. Und das, wenn du es über Wochen machst, kann es sein, dass sich dein Verdauungssystem anpasst.
Wie bei der 1%-Regel.
Sag mal, wie geht die?
Ja, genau das, dass man halt, wenn man zum Beispiel eine Routine aufbauen will, wie zum Beispiel Sport, dass du erstmal mit 1% anfängst. Okay, also, dass du erstmal nur am ersten Tag überhaupt die Schuhe anziehst, um irgendwie damit rauszugehen.
Ja, ja.
Und dann immer so ganz peu à peu irgendwie das Ganze aufbaust. Und das ist halt natürlich irgendwie auch, ne, wie du sagst, weil ich habe ja auch damals sehr viele Unverträglichkeiten diagnostiziert bekommen. Also wirklich Fructose, Sorbit, Laktose, Gluten, alles Mögliche. Und habe dann sehr, sehr strikt diätet, also super, super streng mich daran gehalten. In der Zeit ging es mir tatsächlich ja auch besser. Mhm. Aber irgendwann konnte ich dann halt auch wieder nach und nach mal ein bisschen Milch oder sowas trinken. Oder wenn irgendwo mal sowas, weiß nicht, auch so ein glutenhaltiges Brot oder sowas. Das war dann alles wieder möglich, weil ich halt natürlich sonst aber auch sehr stark darauf verzichtet habe. Deswegen verstehe ich das auch immer wie so ein bisschen so das Fass, wie voll das ist. Ne? Also wenn ich jetzt halt die ganze Zeit Gluten esse, dann geht es mir wirklich richtig schlecht, dann werde ich irgendwann richtig müde und träge. Aber wenn ich es jetzt einmal in der Woche mache oder sowas, dann ist da nichts bei. Was mich ja nochmal wahnsinnig doll interessieren würde, weil du das jetzt gerade mit den Proteinen und den Ballaststoffen gesagt hast, wie nimmst du die denn über den Tag hinweg zu? Also nimmst du gar keine Proteinshakes, keine irgendwas oder sagst du ja doch, das mache ich auch schon?
Ich nehme die nicht, ich habe die alle mal probiert. Was ich schon zu Hause habe, es gibt einen, den ich mir selber mache, einen Proteinshake, aber der ist, wenn ich das erzähle, dann steigen alle Frauen aus. So, weil, oder alle Zuhörer.
Ich will es aber trotzdem wissen.
Ja, das ist, wer kann das, wer hat die Zeit dafür, aber ich hab jetzt den Freud und Leid der Selbstständigkeit und kann mir meine Zeit frei einteilen und ich habe so das Gärtnern für mich entwickelt, obwohl mein Garten gerade wie Kraut und Rüben aussieht, aber also an einem idealen Tag im Sommer gehe ich raus in meinen Garten und ich hole daraus Rucola, Brennnessel, Mangold, vielleicht steht da noch ein bisschen Grünkohl und brauche ich nur 100 Gramm. Ja? Mhm. Und ich habe einen Powermixer und da kommen die 100 Gramm rein und dann kommen so 600-700 Milliliter, ich nehme Erbsenmilch, weil die ist sehr proteinreich, also ich achte schon auf Proteine, ja? Auf ein proteinreiches Frühstück. Ich würde nicht mehr so Haferflocken oder Hafer ist ein ganz tolles Lebensmittel, aber nur Haferflocken zum Frühstück, dann kriege ich einen Blutzuckerspitze und bin eine Stunde später müde. Mhm. Ne? So, und so können eigentlich, deshalb ist das eben, wie fühlst du dich? Eigentlich gesunde Lebensmittel können für die eine super sein, weil die macht viel Sport und die braucht die Energie. Und für die andere, das nimmt
total
die Energie.
Ja?
So, und da kommen, ich habe 100 Gramm quasi grüne Blattgemüse. Wer es pragmatisch haben will, die nimmt sich 100 Gramm tiefgekühlten Spinat aus dem Tiefkühlfach. Ja? Hat eine pflanzliche Milch und dann kommen da rein 2 Esslöffel geschrotete Leinsamen, 1 Esslöffel Chiasamen, 2, ich greife da so rein mit den Fingern, so 2 größere Esslöffel Kokos, also da habe ich die getrockneten Kokosstreifen. Dann tue ich da rein einen Teelöffel Rosmarin oder frischen Rosmarin aus dem Garten, weil diese ganzen Kräuter so wahnsinnig gute sekundäre Pflanzenstoffe haben. Dann, wenn ich habe, eine Viertel Avocado, also auch Fett zum Sattmachen oder aber ein bisschen Leinöl. Und dann kommen so 50 Gramm Beeren. Und ich hole jeden Tag gerade eine Handvoll winziger Beeren. Also ich habe so ein bisschen Johannisbeeren, Himbeeren, demnächst Brombeeren im Garten. Aber kann man auch tiefgekühlt alles holen. Und weil mir das ist schon hardcore, wenn man das isst, das ist nicht süß. Ne?
Ja, also ich habe eben auch gedacht, alles okay, und dann kam der Rosmarin.
Ja, den schmeckst du gar nicht. Das Coole ist, den schmeckst du nicht raus.
Das habe ich eben gerade gedacht, okay, wie schmeckt das denn?
Du kannst auch frischen, kannst du annehmen, den wirst du nicht rausschmecken, kannst auch Thymian nehmen und dann, oder wenn jetzt eine ganz feine Nase hat, so, das verspielt sich. Und dann tue ich mir manchmal noch eine halbe Banane rein, einfach für den Geschmack. So.
Und was schmeckt jetzt daran komisch? Kräuter?
Nein, was komisch ist, ist, dass Leute denken, ja, die geht in ihren Garten und holt da Kräuter raus. Ey, so, wer hat die, das, was für, na, ja, das für ein privilegiertes
aber,
Leben.
Gesagt.
So, und aber mich macht das total glücklich, weil ich bin auch so ein Verfechter von, ich möchte, dass Menschen wieder lernen, Brennnessel sind ein so ein Nährstoff, das ist eins der nährstoffdichtesten Lebensmittel. Und in Kriegszeiten wurde es gegessen. Und also früher hat man es gegessen und dann im Krieg wieder, weil das ja, Brennnessel wächst auf jedem Mist und holt jeden Mist aus dem Körper.
Also machst du Brennnessel auch in diesen Proteinshake?
Ja, weil die Nesseln werden zerschlagen. Also man würde nicht jetzt einen Brennnesselsalat mit rohen Brennnessel machen. Ja. Du musst diese Nesseln, die am Ende der Blätter sind, die müssen zerdrückt werden. Mhm. Damit, sonst ist das richtig fies im Mund. Aber die werden beim Kochen, gehen die auch kaputt, dann hast du es nicht mehr. Und du kannst den Brennnessel richtig pieksen tun, nur die Blätter. Aber es gibt auch Brennnesselpulver. Man kann das alles, der pragmatische Weg, dann kann natürlich sein, ey, ich nehme das eine Pulver. Ach so, und da, so jetzt kommt's. Da tue ich mir auch 2 Esslöffel Proteinpulver rein. Aber das ist ein reines pflanzliches Protein. Und das ist auf Basis von, das kann mal Soja, Mandeln sein. Das ist immer der Presskuchen, wenn du Mandelöl machst, dann bleibt ja der Presskuchen zurück. Und der ist sehr protein- und ballaststoffreich. Und daraus macht man Proteinpulver. Und da habe ich eins, was ich mir dann da rein tue. Man könnte aber auch sich Kefir reintun, Joghurt reintun, wenn man sagt, man will mehr Proteine haben. Und das nährt mich. Damit bin ich 3-4 Stunden richtig gut satt.
Wirklich, ja. Okay. Und diese ganzen Ballaststoffe, die kommen dann so eher im Laufe des Tages dazu?
Die Leinsamen. Du hast mit 2 Esslöffel Leinsamen hast du 4 Gramm Ballaststoffe.
Also damit hast du eigentlich schon...
Naja, damit hast du 4 Gramm von den 30 Gramm. Die Chiasamen enthalten Ballaststoffe. Das grüne Blattgemüse, wenn jetzt auch nicht in der Masse, aber 100 Gramm grüne Blattgemüse, kommen auch wieder ein paar Gramm zusammen. Selbst die Erbsenmilch hat noch ein paar Ballaststoffe. Also das ist... Wenn du dich überwiegend pflanzlich ernährst, dann musst du auch nicht gezielt noch Flohsamenschalen dazu essen, sondern das kommt ganz normal aus der Nahrung. Mhm. Und natürlich sind Leinsamen sind wahnsinnig gut, weil die nicht nur Ballaststoff enthalten, sondern Omega-3-Fettsäuren und Lignane, das sind Phytoöstrogene, die auch eine besondere Wirkung haben. Also da bin ich es gibt nicht das eine super gesunde Lebensmittel, aber Leinsamen, wenn es das gäbe, dann wären Leinsamen in der Kategorie. Und das haben wir auch ein bisschen verlernt, die zu essen. Früher hatte jede Apotheke eine Leinsamenmühle und die Menschen haben sich da ihre Leinsamen geholt und das ist verschwunden. Aber deshalb, wir kriegen ja heute Leinsamen auch geschrotet oder gequetscht im Supermarkt oder im Bioladen.
Und jetzt eine kurze Werbeunterbrechung. Ich selber trinke seit 10 Jahren gar keinen Alkohol und das einfach aus Überzeugung, weil ich weiß, was Alkohol für einen massiv schlechten Einfluss auf unseren Körper, aber vor allem auch auf unser Aussehen hat. Nichtsdestotrotz möchte ich natürlich, wenn ich ausgehe oder mit meinen Girls zusammensitze, ein schönes Getränk trinken und nicht einfach nur eine süße Plörre. Und deswegen möchte ich euch heute Nüchtern Berlin empfehlen, denn dort gibt es kleine Sachets, die ihr euch selbst in die kleinste Ausgehhandtasche packen könnt. Oder auch, wenn ihr ins Ausland fliegt, wo es ja selten alkoholfreie Getränke gibt, einfach ins Aufgabegepäck mitnehmen könnt. Und alles, was ihr nämlich braucht zum Fertigstellung eines so schönen Getränkes, ist zum Beispiel ein schönes Glas mit Eiswürfeln, Tonic und dann machst du dir einfach das Konzentrat in das Getränk rein und du hast in 0, nichts einen Italian Spritz oder einen Pink Spritz. Es schmeckt super lecker, überhaupt nicht süß, hat sogar viel, viel weniger Zucker als ein echtes alkoholisches Getränk. Wenn du dich selber von dem Geschmack überzeugen möchtest, dann nutze doch unseren Code GLOW10 bei nüchtern.berlin und du bekommst 10% Rabatt auf den Italian Spritz und den Pink Spritz. GLOW10 ist der Code und gilt bei nüchtern.berlin. Und jetzt zurück zur Folge. Was mich total interessieren würde, wir müssen jetzt nämlich gleich unbedingt einmal hier so ein bisschen mehr auf diese Thematik auch Energie und Wohlbefinden in den Wechseljahren, also auch in der Perimenopause, startet ja schon ab 35. Mhm. Falls ihr das noch nicht wusstet, wissen nämlich echt wahnsinnig viele Frauen nicht, dass es so früh eigentlich schon losgeht. Und hier schreibt ihr ja auch, ne, in dem Buch ganz klar, es geht auch um Ernährung und den Schlüssel, ne, zu mehr Energie in dieser Zeit. Und was mich aber wirklich auch so interessiert, weil ihr habt es ja speziell eigentlich auch für diese Jahre, kannst du uns einfach nochmal so ein bisschen so einmal so ein paar Hacks mitgeben, so wie könnte ich mich für den Tag gesund ernähren? Also auch wenn ich speziell sage, so ist genau mein Thema, diese Energie, ne, dass es dann immer zum Nachmittag hin, immer, dass man so einen richtigen Durchhänger bekommt, dass ich richtig merke auch, ich schlaf unruhig, wach morgens total gerädert auf. Was sind so, weiß nicht, so zwei, drei deiner Tipps?
Der Best-of?
Ja, so die Best-of, so wie, was würdest du, wenn du morgens bei uns jetzt in der Küche oder auch dann so den Tag einen begleitest, was würdest du sagen? Hey, guck mal, Miri, ich weiß, du hast viel Stress, viel zu tun, zwei kleine Kinder zu Hause, ne, die Arbeit, da sind immer Termine und so weiter. Aber was sind so die Sachen, wo du sagst, so, das kriegst du doch wirklich umgesetzt?
Proteinreich starten versus kohlenhydratreich. Also das klassische Frühstück ist eben kohlenhydratreich. Und
also Porridge, ne, habe ich schon gehört, ist jetzt nicht so das Idealste. Ne?
Zumindest, wenn mir jemand sagt, ich bin irgendwie müde eine Stunde nach dem Essen, dann wäre das das Einfachste, dass du die Kohlenhydrate etwas reduzierst und gut verpackst. Mhm. Also das kann sein, dass du dir, wenn du Haferflocken gerne frühstückst, dass du dir zwei Esslöffel Nussmus da reinmachst oder eben ganze Nüsse auch isst. Also das heißt, schon morgens darauf achten, was du morgens isst, die Wirkung, die das Essen erzeugt auf deine Blutzuckerregulation oder deinen Blutzuckerspiegel, das wirkt sich auf die nächsten Mahlzeiten und auch die nächsten Tage sogar aus. Und wenn du eben morgens dich so ernährst, dass dein Blutzuckerspiegel ganz geschmeidig schnurrt und gar keine großen Schwankungen hat, dann wird auch die nächste Mahlzeit, die du isst, da wird es auch zu weniger Blutzuckerschwankungen kommen, weil es so ein, wenn du morgens schon deine kleinen Mitochondrien erschöpfst mit zu viel Zucker, mit denen die zugeballert werden, dann können die bis zum Mittag sich gar nicht so schnell erholen und regenerieren, dass du mit diesen großen Mengen an Zucker auch klarkommst. Du hast dann mehr oxidative Stoffe im Blut, die eben, dafür brauchst du dann wiederum mehr Antioxidantien. Du hast diesen erst starken Anstieg des Blutzuckerspiegels und dann aber auch einen starken Abfall. Und in diesem Abfall werden wir wieder müde. Das heißt, proteinreich starten, das kann Joghurt mit Nüssen und Saaten sein. Wir haben auf unserer Seite ein Rezept, das heißt das Bauchweg-Porridge. Moni Meyer-Ivankan, die hat es so getauft, die hat das mal bei uns entdeckt. Aber wir nennen es getreidefreies Porridge. Nicht, weil Getreide böse ist, aber weil wir gesagt haben, ey, wir wollen eine Frühstücksmahlzeit, mit der du energiereich in den Tag starten kannst und die dich für 4 Stunden satt hält.
Und was ist das? Was ist da?
Du hast im getreidefreien Porridge oder Bauchweg-Porridge. Und Bauchweg heißt deshalb, weil viele Frauen eine wahnsinnig gute Verdauung danach bekommen. Und gerade Frauen, die Verstopfung haben, das kann man so einfach lösen. Die sagen mir oft schon nach 5 Tagen, oh, ich habe die Verdauung meines Lebens und so. Also, und das ist ja auch was total angenehm.
Das ist jetzt
so.
Wirklich, du machst es richtig spannend. Ich versuche schon im Buch hier nebenbei zu finden.
Da ist es nicht drin.
Ich brauche hier gar nicht suchen.
Es kommt auf unser Kochbuch im August raus. Das heißt dann Nobody Told Me, das Wohlfühl-Kochbuch. Und da ist das Rezept drin, also Bauchweg-Porridge. Was ist da drin? Da sind auch wieder die Leinsamen natürlich drin, da sind Chiasamen drin, dann entweder Sonnenblumenkerne oder Kürbiskerne. Und das Gute ist, das kannst du dir für 3 Tage vorbereiten. Das heißt, du hast so eine Saatenmischung und du schrotest die Saaten, weil du willst an diese Inhaltsstoffe rankommen, weil die eben so Nährstoff, also in so einem kleinen Samenkorn.
Aber wie kann ich schroten? Dann braucht man eine Maschine für zu Hause.
Man braucht so einen Powermixer, das haben ja viele. Oder es gibt, obwohl ich so einen Powermixer habe, habe ich so eine ganz kleine Gewürz- und Kaffeemühle von einer Firma, wo ich denke, die müssen ja irgendwann mal Geld bezahlen, weil ich so oft weil so viele Frauen sich das dann auch anschauen. Also man kann einfach Gewürz-Kaffeemühle gucken. Mhm. Idealerweise hat die einen Edelstahlbehälter, also nicht Kunststoff, weil du willst nicht, dass es irgendwie mit irgendwas interagiert. Und dann drücke ich da ein paar Sekunden drauf, dann sind die geschrotet.
Und geht das auch im Thermomix?
Das ist super. Okay. Ich habe auch viele Frauen, die einen Thermomix haben.
Super. Wir haben, perfekt,
geht alles. Okay. Im Thermomix kannst du super machen. Und dann, wenn du die geschrotet hast, dann willst du direkt danach die pflanzliche Milch darauf machen. Weil
Mandel ist okay, ne?
Mandel ist auch super. Also das ist interessant. Es gibt ja Milch auf Basis von Hülsenfrüchten. Die ist besonders proteinreich. Das ist die Sojamilch oder die Apfelmilch. Eine pflanzliche Milch auf Basis von Nüssen, also eben Kokosmilch oder Mandelmilch, ja, die ist Kokosmilch, ein bisschen fettreicher.
Kokosreismilch mag ich super gerne.
Ja, Reismilch, also pflanzliche Milch auf Basis von Getreide wie Hafermilch und Reismilch, die ist sehr kohlenhydratreich. Mhm. Die muss noch nicht mal viel Zucker enthalten, aber sie enthält sehr viel Kohlenhydrate. Und weil es in flüssiger Form in den Körper kommt, werden auch diese Kohlenhydrate sofort zu Zucker abgebaut. Mhm. Und das fördert
jetzt habe ich gerade eine Milch gefunden, die ich total liebe.
Fördert Blutzuckerschwankungen. Deshalb okay, okay. Also wenn du sagst, du willst Energie haben, dann würde ich eher sagen, guck mal, wenn du Mandelmilch, wenn du die gut verträgst, dann würde ich die nehmen.
Und also ich liebe es momentan, mir ein Matcha mit Reis, Kokosmilch zu machen. Aber dann sagst du, es ist auch total, also und das mache ich halt so Mittag, nach dem Mittagessen, so zum Nachmittag hin.
Also das ist individuell eine Sache, also jetzt enthält der Matcha ja Koffein und es kann sein, dass du einerseits hast du die vielen Kohlenhydrate, die zu Zucker abgebaut werden und gleichzeitig hast du die Wirkung vom Koffein, die dich auch wach macht und insofern kann das eine sich gegenseitig, also es kann sich an der Stelle ausgleichen. Für mich wäre das jetzt nichts, aber weil ich vom Matcha kriege ich zum Beispiel Herzrasen, der ist bei mir, es wirkt zu stark. Also ich müsste oder ganz wenig nur nehmen.
Ich nehme nur relativ wenig. Ja. Mir wird sonst auch geschmacklich immer zu intensiv.
Ja, es hat eine sehr maritime Note, wie man
okay, aber jetzt müssen wir nochmal zurück
zum Getreidefrei. Ja, genau. Dann kommen da 2 Teelöffel Kakao rein, möglichst, also wenn man kann, so Rohkakao. Also
Rohkakao,
jetzt,
ne?
Zumindest ohne Zucker, ja, also jetzt nicht früher Kaba oder so, wer das noch kennt. Weil Kakao sehr magnesiumreich ist, wie auch dunkle Schokolade und auch nachweislich happy macht. Ne? Also wirkt sich auf die Serotoninproduktion aus. Und dann, was habe ich da noch drin? Pflanzliche Milch, dann ich esse es gerne mit Sauerkirschen. Also habe ich tiefgekühlt da, weil Sauerkirschen habe ich nicht im Garten. Aber du kannst es mit Blaubeeren, erstmal Brombeeren, also gerne mit Beeren, weil die so ballaststoffreich sind, das Beerenobst. Und das machst du dir, also machst dir diese geschroteten Saaten, sofort die pflanzliche Milch rauf, dann machst du dir deine tiefgekühlten Beeren oder Sauerkirschen rein oder frisch. Jetzt mit dem Obst ist super. Wir essen alle genügend Obst. Also wir brauchen jetzt nicht noch mehr. Auch da, wenn man sich anguckt, so Blaubeeren aus dem Supermarkt, wenn du die aufschneidest, dann sind die weiß. Wild Heidelbeeren oder Blaubeeren sind tief dunkelblau. Das heißt, sie sind viel potenter. Die haben mehr Anthocyane. Das sind so diese sekundären, die gehören zu den sekundären Pflanzenstoffen. Also viel Obst ist eben auf süß gezüchtet. Da wäre ich, also ich würde es jetzt, wird da moderat Obst dazu tun. Weil sonst hast du ja auch wieder Blutzuckerschwankungen. So, und dann kannst du noch für den Crunch, kannst du dir Walnüsse hacken, Mandeln hacken. Du kannst die auch dir rösten. Ich röste mir die immer auf dem ganzen Blech im Ofen, so ganz schonend, nicht in der Pfanne. Und dann hast du, wenn du das morgens aus dem Kühlschrank rausholst, dein Glas und machst dir da crunchige Nüsse rauf. Und das hält dich auch für 4 Stunden satt. Und es, wenn du die ganze Portion schaffst, dann hast du da schon 30 Gramm Ballaststoffe drin. Ich habe es mal ausgerechnet, 30 Gramm Protein. Also besser kann es gar nicht in den Tag starten.
Und das bereitest du aber auch für eine längere Zeit vor?
Du kannst oder es machst für es mal drei, put? Ich mache das in dem Fall jetzt für meinen Mann und mich und dann mache ich 4 Gläser. Also haben wir 2 Tage, also mache ich dann abends und dann haben wir 2 Tage Frühstück. Und das Coole ist, du brauchst morgens auch nicht mehr nachdenken. Du gehst an den Kühlschrank
und holst es raus. Das ist mein Ding gerade, dass ich morgens zu viel überlege, oh, was brauche ich jetzt, was will mein Körper? Und das Ding ist halt, ich habe auch nicht so wirklich Hunger. Also ich brauche auch wirklich eigentlich nur was Kleines. Hab immer, weil immer dann noch mit Kindern in die Kita und Schule bringen und dann schnell noch schon zur Arbeit, sehr wenig Zeit morgens. Und deswegen wäre das nämlich auch so für mich sowas, was ich einfach liebe. Und ich meine, ich habe von Svenja Oswald die ganzen Meal Prep Bücher und so weiter. Und das ist halt so in meiner Idealvorstellung, vielleicht passiert es, wenn ich dann auf Zypern bin, aber so, das ist halt, das ist es wirklich krass, wie ich immer wieder denke, ja, das mache ich jetzt, das ziehe ich jetzt voll durch. Ich habe mir da irgendwie diese ganzen Gläser bestellt und alles. Und dann mache ich das eine Zeit und dann ist es irgendwann wieder weg. Das ist so, das ist wirklich ein Phänomen bei mir.
Aber also ich bin jemand, die auch schwer, also Routinen sind für mich schwer, aber weil mein Alltag auch so ist, heute bin ich in Berlin, wir hatten Dienstagabend Webinar, da bin ich bis Mitternacht beschäftigt damit, dann, also ich habe diese Regelmäßigkeit, die eigentlich total wichtig ist, die fehlt mir in manchen Wochen und dann ist man ganz schnell raus wieder. Das ist eben leichter für Menschen, die einen ganz regelmäßigen Alltag haben. Also es reicht ja, wir wollen ja immer, das deutsche Mindset, wir wollen das immer perfekt machen. Nicht, dass du das jetzt wolltest, aber generell unterscheiden wir uns ja, glaube ich, schon kulturell auch von anderen Gesellschaften. Und ich finde immer so Start by Starting und überhaupt mal mit jeder Mahlzeit kannst du dich wieder neu entscheiden. Und dann machst du es halt mal, also heute Abend, du hast bestimmt alles da, um das fertig zu machen.
Alles da, was du gerade gesagt hast.
Und das ist so eine Arbeit, sagen wir, von 10 Minuten.
Ja? Ich mach's heute Abend.
Und dann machst du mal einfach für die nächsten drei oder vier Gläser, vielleicht will dein Mann mit essen, machst es fertig und dann hast du am anderen Morgen dieses Erlebnis. Ich mache das auch manchmal mit Salaten. Wir haben in einem Kochbuch auch einen Salat, der ist eigentlich gar kein Rezept. Also wenn man das lesen würde, dann denkt man, das ist doch kein Rezept, aber das mache ich mir ganz oft. Ich mache die Gemüseschublade abends auf und gucke, was ist da drin. Und da, also jetzt ist bei mir immer viel Gemüse. Ich habe auch immer irgendein Sauerkraut oder ein Kimchi da drin. Das heißt so, da ist jetzt nicht eine traurige Tomate, die da irgendwo in der Ecke noch ist. So, und dann habe ich auch natürlich auch schöne Gläser. Und da kommt unten eine Lage Bohnen oder Kichererbsen rein. Darauf mache ich mir eine Schicht Kimchi oder Sauerkraut. Und auch das wieder im Hinblick darauf, das kann 3 Tage kannst du es im Kühlschrank haben. Und dein Ziel ist, alles, was du in Gemüse hast, hobelst du dir oder schneidest dir klein und packst das rauf. Und das, was am zartesten ist, so wie Spinat, Babyspinat, die Masse oder Rucola, der kommt erst ganz zum Schluss. Kommt kein Dressing dazu. Das Dressing machst du dir in deinem Fall im Thermomix, so ein ganz einfach Zitronen-Olivenöl-Dressing. Hast ein großes Glas Dressing und hast, ich habe neulich, glaube ich, 6 Gläser gemacht. Gehst mit, also morgens hast du deinen Bauchweg-Porridge, mittags greifst du dir das Glas und könntest dir dann vielleicht noch ein Ei kochen, wenn du sagst, du willst aber noch mehr Proteine haben oder ich esse auch gerne mal Sardinen oder Hering oder Makrele dazu als gute Proteinquelle und auch für Omega-3-Fettsäuren. Und dann hast du eine Mahlzeit und du bist richtig gut gesättigt. Du könntest ergänzen noch mit ein bisschen Sonnenblumenkern obendrauf oder Kürbiskern, um auch wieder einen Crunch zu haben. Und das klingt nach keinem Rezept, aber bei mir ist so, bei einem Salat ist das Dressing wichtig. Das Dressing muss gut schmecken, dann schmeckt der ganze Salat gut.
Wieso sagst du, dass das kein Rezept ist?
Ja, weil das ja jetzt nicht, da ist nichts abgestimmt aufeinander. Man kennt ja so klassisch Kombinationen, Birne, Walnuss, Feldsalat irgendwie, ne? Und wird dann klassisch angemacht auch und so. Und das ist ja, da ist kein richtiges Konzept dahinter, geschmacklich so. Aber
ihr wollt einen Impuls geben.
Das ist pragmatisch. Ja, ne? Genau. Guck in deinen Kühlschrank und irgendwas.
Mix and match.
Ja, mix and match, genau.
Sehr gut. Und sag nochmal so ganz kurz, weil das ist ja jetzt alles sehr viel Rohkost. Ne? Bei mir ist einfach Rohkost auch echt schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, das mit morgens, das könnte ich mir sogar ganz gut vorstellen, dass es irgendwie auch mir schmecken würde und auch irgendwie mir gut tun würde. Aber jetzt so zum Beispiel, wenn es dann halt auch zu mittags kommt oder sowas, wie jetzt, ich habe eine Podcast-Aufnahme, hätte ich jetzt gerade einen Salat gegessen, dann hätte ich jetzt hier wieder einen Blähbauch. Das heißt, da bin ich ja auch schon wieder so, dass ich dann auch sage, wir essen halt abends auch immer gerne warm. Und auch mittags, also entweder holen wir uns hier was Leckeres vom Asiaten oder sowas. Ne? Also das ist eigentlich, ich esse dann 2-mal am Tag nochmal richtig warm. Und wie sieht das bei dir aus? Also was ist da auch so ein bisschen so deine weitergehende Empfehlung?
Ja, also das ist auch okay. Es muss nicht jeder verträgt Rohkost. Ne? Da kann man wieder hinkommen, dass man das verträgt. Dann isst man gedünstet oder gekocht. Die Französin, also ein Grund, weshalb die Französin so im europäischen Vergleich zumindest weniger zunehmen im Alter, ist, weil die viel Gemüsesuppen essen abends. Und wir haben zum Beispiel bei uns ein Rezept für eine Ribolita. Das ist eine Gemüsesuppe, da sind auch ein paar Bohnen dabei und die nährt dich auch gut. Also alles an Gemüsesuppen rauf und runter. Wir haben eine grüne Suppe, da ist dann ganz viel Spinat und Brokkoli mit drin, püriert. Dann ist da halt Suppen abends.
Also das Buch kommt jetzt auch im August, ne?
Das kommt Ende August, 26. August.
Ich bin gespannt. Erzähl uns noch mal so ein ganz bisschen mehr über Somebody Told Me. Was kriegen wir hier mit diesem Buch? Was habt ihr hier mit diesem Buch für ein Versprechen?
Ja. Im ersten Teil sagen wir den Frauen, was ihr Körper mit ihnen macht. Also was passiert eigentlich ab 40 mit meinem Körper? Eben für manche schon ab 35. Wenige, also zum Glück wenige Frauen mit Kinderwunsch. Da hat der Alterungsprozess schon in der Regel viel früher eingesetzt. Mhm. Ne? Dann, wir altern ungefähr ab 35 sichtbar. Und bei einigen ist es eben so, dass da keine Eizellreserve mehr ist. So. Aber bei vielen sagen ab 40, wo es dann merkbar ist. Und da sagen wir, ey, du kannst so viel tun für dich. Und weil dein Körper verändert sich jetzt. Ja, dein, so. Und das hängt eben viel damit zusammen, dass die Reserve an Eizellen einfach aufgebraucht ist. So. Und selbst auch wenn du Hormone nimmst, die ja für viele Frauen auch ein Segen sind und gut sind, kann dir das aber mit deinen Darmproblemen oder so, trotzdem hast du Thema mit Ernährung. Also das, absolut, das, man kann das jetzt so nicht kompensieren, sondern wir sehen das eher als Kombination auch, wer Hormone nehmen möchte und wer keine nehmen möchte oder darf, man kann mit Ernährung ganz viel machen. Das ist der erste Teil. Also was macht der Körper mit dir? Mhm. Und dann haben wir irgendwie das Gefühl, wir sind dem hilflos ausgeliefert. Ja, wir so, das passiert jetzt alles. Ich wollte ja von Wechseljahren überhaupt, als ich 35 war, da sprachen eine 50-Jährige, die sagt, ja, und wir reden auch über Wechseljahre und so. Ich dachte, oh, so wie furchtbar, will ich nichts von wissen. Und aber wir gehen ja, ist ja eigentlich ein Privileg, wenn wir sagen können, wir können da durchgehen, weil nur die Frauen gehen da nicht durch, die vorher sterben. Ja. Und im zweiten Teil sagen wir dann aber auch, weil wir empowern wollen, und das kannst du mit deinem Körper machen. Mhm. Und der weitestgehende Teil geht um Ernährung, da geht es auch ein bisschen um Bewegung natürlich. Darin sind andere besser als ich. Wir haben das mit einer Co-Autorin zusammengeschrieben, auch die dann auch den Bewegungsteil gemacht hat, weil die da einfach Firma war auch. Genau, und da wollen wir Frauen empowern, jeden Tag ein bisschen was zu machen, ohne jetzt in Perfektionismus zu verfallen, sondern wenn du gar nichts kannst, ja, weil wer jetzt zuhört und sagt, ey, ich schaffe überhaupt nichts und ich trinke morgens meinen Proteinshake, dann mach dir in deinen Proteinshake 2 Esslöffel geschrottete Leinsamen. Und vielleicht versuchst du noch irgendwann im Laufe des Tages, in Joghurt zum Beispiel, 2 Esslöffel Haferkleie reinzupacken. Mhm. Weil du damit jeweils 4 Gramm Ballaststoffe schon mal hast. Ja? Und wer aber jetzt sofort das macht und dann die Blähung aus der Hölle bekommt, ja, das wäre dann nicht gut. Also wenn man vorher sehr wenig Ballaststoffe gegessen hat, dann würdest du langsam, dann würdest du erstmal mit einem Teelöffel Leinsamen anfangen, einen Teelöffel Haferkleie und dann peu à peu über die nächsten 4 Wochen die Menge steigern. So, das kann man schon machen, das tut nicht weh, da muss man nicht aufwendig kochen und man erhöht die Menge an Ballaststoffen und das hilft insgesamt mit diesen Hormonen, die gerade in der frühen Perimenopause können ja durch die Decke gehen. Ja? Wir können noch mal so hohe Östrogenspiegel wie eine Schwangere haben und sowas. Mhm. Und dann fallen die wiederum stark ab. Und wir haben ja einen physiologischen Progesteronmangel, den wir in der Perimenopause haben. Und wir können das Östrogen ein Stück weit zähmen, indem wir mehr Ballaststoffe in unsere Ernährung einführen.
Würdest du denn auch sagen, also speziell, ich denke jetzt gerade zum Beispiel an meine Schwester Rose, die Brustkrebs hatte, meine Tante auch, die auch wirklich ja keine hormonelle Behandlung eigentlich jetzt in Anspruch nehmen können, beziehungsweise da was ganz anderes ist. Würdest du denn auch hier behaupten oder sagen, oder vielleicht auch viele Frauen, es gibt ja auch wirklich Frauen, die sich einfach auch sagen, so nee, ich möchte einfach keine, auch wenn es bioidentisch sind, aber ich möchte einfach, dass ja, es ist, wie es ist. Mhm. Würdest du denn auch da sagen, dass ihr quasi hier auch eine Hilfestellung gebt, wie man wirklich mit Ernährung wirklich was verändern kann?
Also für die Menschen gilt es umso mehr. Also gerade für Brustkrebspatienten, ich habe das auch in der Familie, meine Mutter hatte Brustkrebs und jetzt haben wir einen Fall. Das gilt umso mehr, sich ja sehr achtsam und gut zu ernähren. Also da einfach sich selbst zur Prio A zu machen und sich auch die Zeit dann irgendwie einzubauen, dass man ja, eine neue Ernährung für sich entdeckt. Auf jeden Fall kann Ernährung alles lösen, weil jemand sagt mal, Susanne, wenn man dich hört, dann denkt man, Ernährung ist der Schluss für alles. Und dann sage ich, nee, aber es ist die Basis. Mhm. Und wir sind so weit weg von der Ernährung, die uns gut nährt. Wir gucken immer mehr Kochshows, wir haben immer mehr Kochbücher zu Hause, aber wir beschäftigen uns immer weniger mit dem Kochen an sich. Und wir haben so als Gesellschaft, also alle westlichen Gesellschaften, wir haben das so verlernt. Ich war gerade in den USA eine Woche in einem Krankenhaus dort und ich war geschockt von dem, was ich gesehen habe, was es für Drinks bei Starbucks gibt und wer sich diese Drinks, also ich guck das Erste, was ich mache, ist auf den Zuckergehalt so und denke, ey, die ziehen sich jetzt hier 40 Gramm Zucker mal eben rein und denken, die trinken ein erfrischendes Getränk, ja, das so. Und gerade wenn wir es in flüssiger Form zu uns nehmen, wie bei den ganzen Limonaden, da wirkt das eben noch mal drastischer. Extremer, ne? Und also man kann mit Ernährung nicht alles lösen, aber es ist die Basis und da es ist eben auch ein großer Teil der Prävention. 9 von 10 Krankheiten, die eine Hausärztin jeden Tag sieht, kommen durch falsche Ernährung und die könnten durch eine Ernährungsumstellung in Teilen auch wieder geheilt werden. Also, na, so was verrückt, wie ja. Bluthochdruck kannst du nicht, dass die Menschen, die sollen ihre Blutdruckmedikamente unbedingt nehmen oder Statine, also Cholesterinsenker, wenn die verschrieben werden. Aber trotzdem können sie mit Ernährung so weit kommen, dass sie vielleicht die Dosierung reduzieren können. Das habe ich alles schon erlebt, jetzt rein nur aus der Beobachtung bei mir. Aber bei Bluthochdruck gibt es die DASH-Ernährung. Das ist eine Ernährung, die eben speziell gezeigt hat, dass man den Blutdruck damit ein paar Bar runterbekommt.
Kennst du eigentlich auch die Susanne Khorasani?
Ich habe ihr Buch und ich habe auch ein bisschen reingesneakt in eure Folge. Ja. Aber ich hab bewusst die Folge mir nicht angehört, weil ich dachte... es gibt ja viele Wege, die nach Rom führen und viele Ansätze. Und so wie ich erlebe, wie ich sie erlebe, ist das ein bisschen anders als ich. Und so denke ich, findet jeder so seine Community.
Total, finde ich auch. Und ich finde es trotzdem so spannend. Also ich glaube, ihr würdet euch trotzdem auch sehr gut verstehen, wenn ihr euch treffen würdet. Und gleichzeitig finde ich das nämlich eben auch so spannend, weil genau das war eben auch mein Gedanke. Sie war ja jetzt auch gerade eben erst bei uns im Podcast. Das ist jetzt nicht irgendwie Ewigkeiten her. Und ich finde es immer so spannend und so auch bereichernd, so viele verschiedene Perspektiven, Sichtweisen, einfach auch Wege immer wieder aufzuweisen, weil nicht für jeden ist alles richtig. Ne? Also für jeden ist ja auch der richtige Weg vielleicht ein anderer.
Richtig, genau. Ja.
Also ich finde es auf jeden Fall sehr spannend und ich habe dir ja vorhin schon gesagt, ich freue mich so sehr, wenn ich jetzt hoffentlich in Zypern einfach deutlich mehr Zeit für Lesen habe, weil ich will dein Buch unbedingt jetzt noch zeitnah lesen, weil es ist eine so krasse Thematik auch für mich gerade. Und es hat sich bei mir so viel verändert, alleine nur dadurch, dass ich jetzt die Progesteroncreme gerade benutze seit einigen Monaten und echt merke, wow, es ist einfach schon mal stimmungstechnisch was anders. Aber ich bin auch immer so ein Mensch, mein Körper, der schreit gerade nach so Aufmerksamkeit und bitte nimm dir die Zeit für das Essen und die Getränke. Und ich muss schon sagen, ich bin schon wirklich sehr bewusst, also da auch, dass ich habe ja wirklich über Jahre auch schon überhaupt gar keinen Zucker mehr zu mir genommen. Ich trinke keinen Alkohol, rauche nicht. Also, ne, es ist ja bei mir sowieso schon, dass ich so das Krasseste eigentlich sowieso autark weglasse, ohne dass ich überhaupt jemals so denke, boah, ich hätte jetzt nochmal so Lust, ein Glas Wein zu trinken, habe ich einfach nie. Gleichzeitig merke ich aber auch, wie mir gesunde Ernährung manchmal dann doch schwerfällt, weil es halt dann auch im gleichen Moment nicht das Beste, also nicht in dem Moment das Beste vielleicht ist, was ich meinem Körper jetzt gerade zufüge, weil ich dann merke, boah, und dann sitze ich hier gleich und habe richtig Bauchschmerzen. Ne?
Ja, eigentlich müsstest du dich mal mit Christina Enzmann unterhalten. Also das ist ja die Gynäkologin, die bei uns, wir sind zu dritt. Ich bin Außenministerin, Caroline Bretschner ist bei uns Innenministerin, die macht den Hintergrund. Und Christina ist die Gesundheitsministerin. So haben wir uns aufgeteilt. Und die sitzt zwar in den USA, aber die kommt immer regelmäßig zu uns in die Kurse. Jetzt hat sie gerade in der Süddeutschen Zeitung über Ernährung, hatte sie ein Interview. Und die würde, wenn du das alles nicht verträgst, und viele Wege für nach Rom, aber die hätte eine Idee, wie du da wieder hinkommen kannst, weil die aus der funktionellen Medizin kommt und sagt, ey, wir müssen an die Ursache ran, statt eben, die kurze Antwort ist immer restriktiv Dinge wegzulassen, dann geht es einem erstmal besser, aber das passt ja oft überhaupt nicht ins Leben.
Absolut.
Und unser Ansatz ist zu sagen, hey, wir wollen eigentlich alles gut essen können, weil da kommen wir eigentlich her, ja. Also da, wenn man, ich habe immer das Bild bei uns im Kurs von Frauen aus der Steinzeit, ja. Die haben ja nur roh gegessen, ja. Wir kennen erst seit 100.000 Jahren das Feuer. Also, und das heißt, unser Verdauungssystem ist eigentlich wunderbar dafür ausgestattet, rohes verdauen zu können. Und was ist passiert auf dem Weg und wie können wir dort wieder hinkommen? Wie können wir unseren Darm stärken? Und das geht zum Beispiel über viele Wildkräuter, das regt die, also wo viele Bitterstoffe drin sind, Radicchio, Chicory auch, das regt dann die Ausschüttung von Verdauungsenzymen an. Und gleichzeitig muss man gucken, wie kann man den Darm unterstützen, gegebenenfalls dann auch mit Medikamenten oder Nahrungsergänzungsmitteln, damit der wieder zu seiner alten Form zurückkehrt.
Ich mache im Moment sehr viel so Darmaufbau, Schleimhäute, ne? Das Super. Ist halt wirklich das, wo ich so auch mit meiner Hausärztin, die sehr, sehr, also es ist eine Privatärztin und die nimmt sich immer so wahnsinnig viel Zeit für mich und die die begleitet mich jetzt seit den letzten 10, 15 Jahren und ich finde es so spannend, weil sie halt auch immer wieder so mit ihren neuen Ansichten kommt und eben auch das Thema, was ja Susanne Corassani sehr viel bedient, sind die Schleimhäute. Mhm. Und das finde ich eben auch so nochmal sehr, sehr, sehr spannend, ne, dass halt eben ja auch so alles bei uns im Darm beginnt beziehungsweise endet und wirklich ja auch so ein, ja, so essentiell ist. Und das wird halt ja so oft nicht richtig mit berücksichtigt.
Ja, ich muss eine Lanze brechen für ganz klassische Hausärzte und Hausärzte. Die werden so schlecht bezahlt. Die Ärzte gehen ja gerade auf die Straße und eigentlich müssten wir alle mitgehen, weil die kämpfen dafür, dass zumindest unsere Basisversorgung sichergestellt ist, weil die kriegen gerade so krasse Kürzungen. Gibt auch mehrere Petitionen dazu. Und Prävention ist für die, das ist ein Luxusthema. Und ich bin so in einer Präventionsbubble. Es gibt die Petersberger Präventionstage und sowas. Es ist so wichtig, aber there is no glory in prevention. Ja. Wir haben eben Gesundheitsminister, die in Deutschland die Zuckersteuer nicht wollen. Ja, muss man sich fragen, wo ist das Problem? Ja. Weil es gibt mittlerweile Evidenz. Es gibt aus anderen Ländern sieht man, dass der Konsum zurückgegangen ist von Süßgetränken, dass die Hersteller darauf reagieren. Also das ist eine große Verantwortung der Politik und der Hersteller auch, weil das ist eine Pandemie, anders als Corona. Wir werden immer, ich benutze jetzt ganz bewusst das Wort, immer fetter. Mhm. Und Fett ist nicht das Problem. Das ist Zucker, das ist Weißmehl, Nudeln, Reis, all solche Dinge. Und also die ganzen Kekse, Süßgetränke, all sowas. Und weil unser Gehirn eben darauf ausgelegt ist, auf Energie zu gehen. Nur leben wir nicht mehr in der Steinzeit. Und unsere Ernährung heute, die ist energiedicht und nährstoffarm. Und da möchte ich wieder hin, dass wir nährstoffdichte Lebensmittel, aber im Verhältnis energiearme Lebensmittel zu uns nehmen. Und da geht es nicht um Diät, sondern da geht es darum, bei mir die Kartoffel, die rückt an den Rand des Tellers. Ich esse die noch, aber eben viel weniger. Ne? Mhm. Und jetzt weiß ich gar nicht, das passiert mir immer. Das ist so mein Brain Fog. Jetzt weiß ich gar nicht, wie bin ich hier eigentlich hingekommen gerade?
Ja? Weißt du was, ich weiß es auch gar nicht mehr.
Ach, wir doch, zwei. Einen Gedanken wollte ich noch äußern, weil du sagtest, wie kriegst du das hin? Mir hat mal eine Teilnehmerin, ich lerne ganz viel von unseren Teilnehmern aus den Body Reset Kursen, und die hat mir erzählt, also sie ist Lehrerin und sie hat eine Köchin engagiert. Das klingt jetzt wie, dass sich das nur privilegierte Frauen leisten können. Aber ich finde die Idee erstmal grundsätzlich gut und dann kann man ja mal gucken, wie kriegt man es hin, vielleicht auch in der Nachbarschaft mit Freunden. Wenn du einen Koch oder eine Köchin hast und sagst, ey, ich möchte das und das, so möchte ich essen, und vielleicht kannst du dich mit 3-4 anderen Familien zusammentun, die kocht, also macht Meal Prep für dich und dann du machst, so wie bei den Celebrities im Grunde in Kalifornien, machst du Kühlschrank, aber sind fertige Gerichte. Ja. Aber ich glaube, dass sowas auch bezahlbar geht. Mhm. Und das finde ich cool, wenn Familien sowas hätten, dass
die dann so eine richtige Leidenschaft fürs Kochen haben, dass die dann halt vielleicht den Meal Prep mit übernehmen und dass man den anderen, ist auch eine super Idee, und im Tausch oder sonst irgendwas. Also keine schlechte Idee.
Weil, also wir sind, fast alle Frauen sind berufstätig, viele haben Kinder, wir sind alle gefordert, die Frauen sind überproportional in der Care-Arbeit. Wie soll das alles gehen? Ja? Mhm. Und dann fällt eben Ernährung als erstes weg, weil es so einfach ist, schnell was Leckeres zu essen. Ja. Pizza habe ich auch alles gegessen. Ne? Die ganzen Riegel, die es gibt. Und da machen wir dann Abstriche, um alles zu schaffen, was es an Anforderungen heute gibt. Und
ich muss jetzt eine letzte Sache fragen, bevor wir den Podcast jetzt hier beenden, weil das frage ich immer alle, mit denen ich über Ernährung spreche. Wenn mein Guilty Pleasure Cola ist, würdest du eher eine Cola mit Zucker oder mit ohne Zucker, also Zero mit Zuckerersatzstoffen?
Ja, ich würde gucken, was sind da, ist da Acesulfam K drin, ist da Stevia drin? Wenn die mit Stevia gesüßt ist, dann wäre die okay. Ja, also finde ich jetzt nicht super, aber weil dein Gehirn kriegt trotzdem im Impuls, ich kriege was Süßes, und das gibt so diesen Effekt, auch wenn das Süßstoffe sind, die eigentlich nicht auf den Blutzuckerspiegel sich auswirken sollten, weil sie keine Kalorien enthalten, wie bei Stevia, kann es trotzdem sein, dass du eine Blutzuckerreaktion erzeugst damit. Aber ich würde dann bei Süßgetränken würde ich gucken, dass es mit Stevia gesüßt ist. Und ich meine, das gibt es bei Cola. Diese Süßstoffe, da gibt es unterschiedlich alle.
Was ist denn so ein No-Go für dich an Süßstoffen?
Ja, müsste ich kann ich gerne im Nachgang dir für die Shownotes nochmal was vorbereiten, weil da habe ich jetzt leider Halbwissen. Also ich würde, bestimmte Süßstoffe wirken sich negativ auf das Mikrobiom aus. Nicht, wenn du die einmal trinkst, aber wenn du die regelmäßig eben zu dir nimmst, dann, und das kann ich gerne nochmal recherchieren, genauso wie Ibuprofen, wirkt sich auch negativ aufs Mikrobiom aus. Und also du willst ja gerade deinen Darm und die Vielfalt darin stärken. Ja.
Spannend. Hast du noch so ein absolutes No-No-Go? Also wo du sagst so wirklich, boah, da würde ich wirklich sowas von hart die Finger von weglassen?
Ich würde überwiegend Alkohol weglassen.
Ja.
Es gibt keine gesunde Menge.
Ja.
Und das mit einer der größten Treiber, nicht nur von Brustkrebs, sondern von verschiedenen Krebsarten. Mhm. Weil Alkohol zweifach wirkt. Einmal, das ist ein Krebsförderer, es macht die Schleimhäute durchlässiger, dass eben Giftstoffe eher wirken. Und der im Abbau des Alkohols entsteht Acetaldehyd und das ist ein Gift. Und je älter wir werden, umso länger ist es bei uns im Körper. Wir Frauen vertragen ja auch weniger Alkohol als Männer. Unsere Leber ist kleiner. Und dann haben wir den Giftstoff, der auf die Zellen wirkt. Mhm. Und deshalb, ich trinke ab und zu nochmal, weil ich mag diesen leichten Rausch, den man dann hat, den leichten Schwimm. Aber ich trinke ganz selten mal irgendwo ein Glas Cremant mit, aber ich drei Schluck, dann bin ich schon, gefühlt habe ich dann schon, da habe ich diesen Kick.
Bei mir wäre es ein Schluck.
Ja.
Also.
Und ich habe jetzt für mich entdeckt, es gibt ganz toll so ein Startup aus Italien, die machen eine Nicht-Weinbegleitung. Mhm. Das sind fermentierte Getränke auf Basis von roter Beete und gelber Beete. Mhm. Das ist quasi dein, in Anführungsstrichen, Rotwein, Weißer. Und du hast dein Pet Nat oder Cremant, dein Rosé. Und die sind ohne Alkohol. Und du hast es. Ich habe sonst immer das Gefühl, ich bin so der Partypuper, die Spaßbremse, weil ich sage nicht, bleib bei meinem Glas Wasser. So trinke ich dann auch in meinem Weinglas oder Sektglas trinke ich halt diese fermentierten Getränke.
Und weißt du, kennst du die in den Namen dafür?
Ja, die nennen sich Feral oder geschrieben Feral. Und eine ganz tolle Gründerin, cool. Die jetzt haben die gerade ihre Fermentaria geöffnet. Also man kann da, wenn man in Italien wäre, auch vorbeifahren, aber die verschicken nach Deutschland und ich bestelle mir das regelmäßig, weil wir es gut finden.
Ja, ich bin ja auch seit Jahren investiert in eine alkoholfreie Brand, in Nüchtern.
Ja,
weil,
toll.
Genau, weil ich auch nämlich gesagt habe, irgendwann so, ist für mich so, also ich finde das auch so krass, dass ich auf so viele Events gehe, wo es wirklich keine gute Alternative gibt. Und da machen wir jetzt eben auch einen sehr, sehr guten alternativen Wein und Sekt, aber auch eben diese kleinen Mini-Sachets. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast. Und da arbeiten wir nämlich jetzt auch gerade an einem Gin Tonic komplett ohne Zucker.
Ja,
also
das
auch gar
ist
nicht Ersatz, ne? Ja. Kein Ersatzstoff oder sonst irgendwas. Also auch da, wir haben zum Beispiel auch so eine Art alternativen Spritz und das ist wirklich auch alles so ein Bruchteil von dem Zucker drin, was eigentlich in einem echten alkoholischen Getränk wäre. Aber ich glaube halt auch, dass das Problem ist, dass die meisten eben das alles noch gar nicht kennen und deswegen halt dann auch immer, und das erlebe ich auch regelmäßig bei Events, dass dann Frauen sagen, ja, aber ich kann jetzt hier nicht den ganzen Abend Wasser trinken. Ne? Und das finde ich so schade, weil da finde ich, muss sich auch viel passieren, also muss noch viel passieren, gerade auch auf diesen ganzen Events, wo eben Frauen 35, 40 plus sind, wo ich echt sage, boah, ich finde es krass, dass teilweise wirklich ja auch gar keine Alternative da zur Verfügung steht.
Voll, ich frage konsequent in Restaurants,
ja,
nach,
immer.
Auf Events.
Aber es
und,
verändert sich, ne?
Es verändert sich, aber ich frage, und dann haben die Orangensaft, wo ich denke, nee, also
ja,
Orangensaft
oder
zum
Cola.
Frühstück wäre auch
Orangensaft
so ein
Orangensaft oder
Cola.
Ja. No-Go wäre Orangensaft
zum Frühstück, ja. Oder überhaupt Orangensaft. Also keine Fruchtsäfte, kein und wenig Trockenobst.
Mhm.
Wir haben so eine Dattelsüße, die ist aber verdünnt mit Wasser, also wo man so ein Dattelpüree hat, womit wir süßen. Wir haben auch im Kochbuch, wir haben auch mal Honig dabei und so, weil das zum Leben, zum Essen, also Nahrungsaufnahme ist das eine, das andere ist aber auch
Genuss
und in der Gruppe
voll.
Essen. Und das haben wir alles damit berücksichtigt. Das heißt, wir sind da nicht total strikt. Aber eher, wir setzen dann diese süßen Sachen so ein wie früher auf bei schönen Festen und so. Aber ich komme noch aus einer Kultur, jeden Mittag gab es Mittagessen, bei uns wurde immer gekocht, aber weil die Leute aus dem Betrieb meiner Eltern auch mitgegessen haben, und es gab immer einen Nachtisch. Vanillepudding, rote Grütze, all sowas.
Ja.
Und
das gab es bei uns auch als Kinder immer. Immer Nachtisch, immer gab es irgendwas, das war auch so gesetzt. Gibt es bei uns zum Glück heute gar nicht mehr.
Nee.
Also unsere Kinder fragen schon wirklich häufig danach, was es so als Nachtisch gibt. Bei uns haben wir aber auch die Regel eingeführt, dass die Kinder immer nur eine Sache am Tag haben dürfen. Mhm. Also dass sie eine Sache, und wenn sie dann auch am Nachmittag irgendwie ein Eis hatten, dann gibt es natürlich auch keinen Nachtisch mehr. Aber diese Regel haben die auch für sich so akzeptiert, dass es für die so okay, dass sie das dann halt, ne, dass es dann halt nicht mehr geht.
Super.
Und es muss halt irgendwie immer ein guter Weg geben, dass es nicht halt so nein, 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 auf keinen Fall, weil das war es halt bei mir. Also bei uns gab es halt eben ganz strikt immer nichts. Also meine Mutter hat auch immer nur die Milch vom Bauern frisch gezapft. Mhm. Und ne, das war so, da waren so viele Sachen so als so ein Zwang und so ein Muss, dass ich heute echt auch teilweise merke, boah, das ist schon für mich dann auch schwierig, teilweise gesundes Essen zu essen. Weil es irgendwie so auch verbunden war mit früher so, boah, du musst das jetzt essen, und es gab gar keinen Genuss mehr dafür mich, ja. Oder meine Mutter, die auch immer nur Fleisch gemacht hat, also wirklich, die auch immer gesagt hat, so ohne Fleisch schmeckt das Essen nicht.
Ja, aber so, ich komme, es gab irgendwie 3 vegetarische Gerichte und davon war eins so ein süßer Reisauflauf, ja. Also, aber selbst Otto Lengi, sein erstes Buch, er hat angefangen mit einer Kolumne, ich glaube im Guardian, vegetarische Gerichte. Und da hat er so enthusiastisch, hatte er zugesagt. Und dann kam das Datum, wo er abliefern musste, die ersten Rezepte. Und er hat Panik gekriegt, weil er sagt, ja, als Koch lernst du kaum vegetarisch. Das sind so absolut, eine Handvoll.
Absolut.
Und dann hat ihn dann, also er hat erst die Krise gekriegt. Und dann hat diese Begrenzung, und das ist ja oft so bei Kreativität, dazu geführt, dass er auf einmal, dass es aus ihm nur so rausgeflossen ist. Ach, und das war aber erstmal totaler Panikmodus.
Ja. Meine Mama ist ja auch, sie macht ja Caterings, auch für so Filmsets und keine Ahnung was. Und es ist ihr so, als ich weiß noch, sie hat für GZS das Catering gemacht und dann wollten die halt veganes Essen und sie ist auch genauso wie dieser Koch so total panisch geworden, hat mich angerufen, Miri, was ist denn überhaupt, was soll ich denn jetzt machen, wenn ich veganes Essen? Und heute ist sie da total gut drin, dass sie das halt auch mittlerweile weiß, ne, was es halt, aber es war, also ich glaube, das ist halt auch einfach, wie man aufgewachsen ist, was man gelernt hat, ne, wie man das sich irgendwie so angeeignet hat und spannendes Thema auf jeden Fall. Wir könnten da jetzt noch ewig drüber sprechen, aber haben wir irgendwas aus deiner Sicht, irgendwas haben wir vergessen? Ist irgendwas, was wir noch reingeben wollen? Hast du noch irgendwas?
Nee, ist witzig. Ich hätte gedacht, wir reden heute über gar nicht über Ernährung, sondern über Gründergeschichte oder irgendwas. Ja. Hat mich sehr gefreut. War eine gute Unterhaltung.
Also es ist tatsächlich, also ich fand das spannend, das Thema jetzt auch einfach so spannend, weil ich einfach auch glaube, dass es so ein großer Need ist bei so vielen Frauen, die auch eben diesen Podcast hören und die auch sagen so, boah, ich finde das total spannend. Und wie gesagt, immer wenn ich im Podcast über Ernährung spreche, es ist immer mit die beliebteste Folge. Deswegen habe ich auch gedacht, Mann, jetzt haben wir dich hier als Expertin da. Und wie gesagt, man findet dich ja auch auf Social Media. Man findet dich über deine Website. Wir haben überall die Möglichkeiten, dich nochmal näher kennenzulernen. Und ihr macht auch Workshops, ist es richtig?
Genau. Wir machen also 3-wöchige Kurse zur Ernährungsumstellung. Das machen wir 3-mal im Jahr live, also online, aber live. Und wir haben zwischendurch Webinare, wo wir Expertinnen dazu holen.
Sag uns nochmal, über welche Seite wir die Workshops finden.
Nobodytoldme.com.
Ah ja. Super, das können wir uns, glaube ich, jetzt gut merken, nachdem wir das so oft gesagt haben, wie das Buch jetzt heißt. Danke dir herzlich für die ganzen tollen Informationen und ich bin auch mal wieder inspiriert. Ich hoffe, ihr seid inspiriert. Ich freue mich, das Buch zu lesen und vielen Dank, dass du da warst, liebe Susanne.
Danke, Miriam. Vielen Dank für das Gespräch.